Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast und heute wollen wir noch mal ein bisschen schauen, ob wir eine Inspiration für Agenturen bekommen von Menschen, die verdammt viel Bühnenerfahrung haben und was wir davon lernen können. Deswegen bin ich mit Tobias Mann verabredet, der als Kabarettist und Musiker auf Bühnen und im TV unterwegs ist. Hallo Tobias.
Hallo Heiko. Tagchen.
Wie geht's dir im Lockdown?
Wie es jemandem geht, der normalerweise sehr gern vor Publikum spricht. Also ich habe mich ja immer für einen nicht Bühnensüchtigen gehalten. Also für jemanden, der auch mal ganz gut eine Zeit lang ohne Bühne und Publikum klarkommt. Und ich kann nun nach diesem Jahr de facto sagen, dass das nicht der Fall ist. Also ich habe schon nach wenigen Wochen gemerkt, wie sehr mir das einfach auch fehlt, vor Leute zu treten, mit Leuten zu sprechen, im Prinzip dann da meine Sachen eben auf der Bühne zu machen, meine Musik zu spielen, meine Scherze zu machen. Und eben auch mit den Leuten zusammen da in einen Dialog zu treten. Und das hat mir halt auch wieder gezeigt, warum ich das mache, was ich mache, weil ich halt einfach da wirklich auflebe, weil da mein Herz liegt auf der Bühne.
Wie viele Bühnenauftritte hattest du, wenn wir mal zwischen Bühne und Fernsehen unterscheiden? Fernsehen ging ja, glaube ich, noch ein bisschen besser dieses Jahr, oder?
Ja, Fernsehen konnten wir ja glücklicherweise machen, wenn auch unter besonderen Umständen, das muss man ja auch sagen. Also als die Pandemie losging und ich weiß, wir waren mit Mansiba noch eine der letzten Sendungen, wo tatsächlich noch Publikum im Saal war. Danach die Heute-Show, die dann freitags nach uns lief, hatte schon kein Publikum mehr. Und dann mussten wir uns natürlich auch überlegen, wie gestalten wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ja, und vor allem, weil natürlich auch die Drehbedingungen in der Pandemie ein andere sind, als es normalerweise der Fall gewesen wäre. Und so haben wir dann tatsächlich die erste Sendung im Lockdown damals in Heimarbeit produziert. Also Christoph zu Hause bei sich, ich zu Hause bei mir und das Ganze wurde dann von unserem Kameramann, von unserem Techniker ebenfalls im Homeoffice zusammengefahren und vom Regisseur in Homeoffice dann noch sozusagen betreut. Und so haben wir dann diese Sendung zusammengebaut. Und ganz spannend war auch, wir haben in dieser Sendung ein Musikvideo zu einem Song namens Fuck You Corona, der ebenfalls in Heimarbeit, in Familienarbeit, muss ich sagen, entstanden ist. Weil meine liebe Frau hat bei diesem Video mehrere Jobs gemacht. Sie war Regisseurin, sie war Kamerafrau, sie war Tonfrau, sie war Ausstatterin. Sie hat die Continuity überwacht im Video. Sie hat sich Szenen überlegt und ich habe dann performt vor der Kamera. Und sie hat das vorher noch nie gemacht, also keine Erfahrung. Und wir haben uns das dann sozusagen drauf geschafft. Mein Sohn hat in einer Szene sogar mitgespielt, der ist 11. Und Christoph hat das Gleiche mit seiner Familie getan. Und auch das wurde dann auch von Technikern im Homeoffice zusammengebastelt und in die Sendung eingemacht. Also
das alles geht, oder?
Man sieht, dass letztlich diese Situation, die wir auf einmal hatte, dann uns dazu gebracht hat, dass wir trotzdem irgendwie obsiegt haben, dass wir trotzdem irgendwie da siegreich hervorgegangen sind und wirklich eine Sendung produzieren konnten.
Wenn dir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass du mal so eine Sendung auf die Matscheibe bringen wirst, dem hättest du einen Vogel gezeigt, oder?
Ja, selbstverständlich. Vor allem, ich hätte es ja, sagen wir mal, bis wann ging das los? So Februar hat man schon so gespürt, da ist was. Da hat man es so langsam wahrgenommen hier auch. Und dann war das ja quasi auch über Nacht. Das heißt, es war schon, auch wenn man es hätte erahnen können, war es schon wie so ein kalter Eimer, Eimer mit kaltem Wasser, der einem da so über dem Kopf ausgeleert worden ist, weil es dann natürlich auch direkt losging mit Absagen von Veranstaltungen, Verschiebungen von Veranstaltungen. Und man hat dann ziemlich schnell gemerkt, gerade jetzt so in unserer Branche, da passiert jetzt etwas, was beispiellos ist und mit dem wir jetzt irgendwie umgehen müssen.
Aber es kommt ja noch schlimmer. Du kommst ja aus Mainz und da gibt es ja die tollen Tage und auch die finden dieses Jahr nicht statt. Was ist schlimmer, nicht auf der Bühne zu stehen oder dieses nicht mitmachen zu können?
Ach Gott, das ist beides natürlich auch eine emotionale Geschichte. Also ich bin ja natürlich auch, ich bin ja Mainzer durch und durch. Ich bin ja in Mainz geboren, ich bin hier aufgewachsen und ich komme hierher. Insofern ist mir die Fasnacht natürlich sehr wertvoll, in meinem Herz tief drin. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich auch für mich schmerzhaft, dass das nicht stattfinden kann. Aber auf der anderen Seite ebenfalls emotional bin ich halt Bühnenmensch. Das heißt, ich bin jetzt sozusagen noch in doppelter Hinsicht jetzt in Mitleidenschaft gezogen von der Situation, die wir eben gerade haben. Und aber auch da merkst du schon, wir haben zum Beispiel der örtliche Fasnachtsverein, der GCV, der Gonsenheimer Karnevalsverein, so heißt er, die haben eine Streaming-Veranstaltung jetzt gemacht. Also die haben am 11.11. eine Online-Revue gemacht, in die man sich reinbuchen konnte. Und man sieht eben, auch da werden Konzepte gesucht und gefunden, um einfach den Output zu haben, den man gerne haben möchte. Ja, und das ist natürlich was anderes. Man darf einfach diese Situation im Saal nicht unterschätzen. Ich habe ja auch am Anfang, als es losging, diverse Webshows gemacht und so. Es ist einfach was anderes. Publikum ist einfach wichtig, um das zu tun, was wir eben tun. Und da kann leider auch kein Stream, egal wie elaboriert und wie toll er gemacht ist, kann da mithalten mit dem Live-Erlebnis, was man im Saal hat.
Du hast im Rahmen der Pandemie auch vor Autos gespielt, oder? Also ja. Autos, wo dann Menschen drin saßen. Aber
ja, das muss man,
nebenher sieht man erstmal die Autos wahrscheinlich. Wie war das denn?
Ich habe immer gesagt, ich spiele nicht vor Autos, sondern vor den Menschen im Auto. Aber es ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation, weil du hast mehrere Faktoren, die dich aus der Bahn werfen. Oder wo du aufpassen musst, dass du wieder auf Spur kommst. Also zum einen ist es so, du kommst auf die Bühne raus und du hast keine PA. Das heißt also, diese Anlage, die sonst immer dich verstärkt nach draußen, die auch für dich selbst auf der Bühne so ein gewohntes Klangerlebnis gibt, die ist nicht da. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, du hast Menschen da im Auto sitzen und du hörst deren Reaktionen nicht und siehst sie auch nur bedingt. Die Spiegelungen in den Scheiben sorgen halt dafür, dass du schon wahrnimmst, da ist jemand, aber du siehst sie eben nicht so direkt, wie wenn du eine erste Reihe hast.
Da durfte dein Publikum hupen oder Lichthupe oder Scheibenwischer oder was war die Reaktion?
Es gab das mit allem, also wo alles erlaubt war, also hier Scheibenwischer spritzen, aufblinken, hupen und so weiter. Aber auch das ist eine ganz besondere Geschichte, weil das Hupen als Lachersatz oder als Applausersatz ist natürlich ein Geräusch, das Hupen, was negativ konnotiert ist. Das heißt, da musst du auch erstmal drüber kommen. Wenn ich normalerweise jemand anhupt, dann heißt das nichts Gutes. Das sei denn, du bist irgendwo in einem, was weiß ich, Autokorso oder am Fußballspiel oder irgendwie was, ja. Aber ich war dann irgendwann schon so konditioniert, wenn mich an der Ampel einer hinten angehupt hat, bin ich ausgestiegen und habe mich verbeugt. Weil du einfach dann so diesen Modus dann übernimmst und die schlimmsten Auftritte aber auch, also das klingt jetzt gemein, auch da hat man sich viel Mühe gegeben, auch ein tolles Konzept für die Leute an den Start zu bringen und die Leute, die da waren, hatten wohl auch Spaß, aber für mich als Künstler echt schräg war es, das hat in einem Wohngebiet stattgefunden und da durfte nicht gehupt werden. So, das heißt also, du hattest im Prinzip Totenstille. Und also du hast dich auf der Bühne nicht gehört, weil natürlich kein Sound rausging, ein bisschen Monitorboxen hattest du und so, aber sonst nichts. Und dann hast du gar nichts gehört. Das heißt also, du hast dein Programm gespielt und hast keinerlei Resonanz gehabt, außer vielleicht, wenn du jemanden mal irgendwie aus der Autoscheibe hast, raus lachen hören oder sowas. Ja, und nur ganz fern. Und da sagt dein Körper dir natürlich ganz deutlich, hier stimmt was nicht. Es ist Zeit, zur Flucht überzugehen. Hier stimmt etwas nicht, Tobi. Bitte flüchte.
Ich hatte mal irgendwie bei YouTube so ein Konzert gesehen, sagt dir Stefan Stophock was?
Ja.
Und der hat irgendwie aus seinem Heimstudio mal so ein Konzert gespielt von einer halben Stunde oder sowas, kann man sich bei YouTube anschauen. Und nach dem ersten Lied war er irgendwie ziemlich konsterniert, weil er dann sagte, ich weiß jetzt gar nicht, wie das da so ankommt. Normalerweise bekomme ich dann Applaus und die Leute finden es toll, aber hier kommt so gar nichts zurück und es hat ihm nicht wirklich Spaß gemacht. Ja.
Absolut. Ich weiß, man soll immer das nicht vergleichen, aber es ist natürlich, wenn du Scherze machst, wenn du Pointen hast und bist von deinem Timing auf der Bühne her auch darauf angewiesen, dass in irgendeiner Form eine Rückmeldung kommt und das auf einmal nicht mehr zu haben, also ist absolut kurios. Also fühlt sich völlig ungewohnt und schräg an. Und so kann ich das auch gut verstehen. Also normalerweise hast du es bei einem Rockkonzert eben so, du beendest einen Song und dann ist eben entsprechend dann auch die Resonanz da. Du spürst ja auch schon während des Songs, passiert da was und so. Und einfach nur in der Kamera, in der Webcam oder sonst irgendwo reinzuspielen, das ist einfach was anderes. Und ich weiß nicht, ob ich mich da jemals dran gewöhnen werde. Ich kann mich mittlerweile darauf einstellen, aber der große Spaß, der liegt nach wie vor im richtigen, im echten Live-Erlebnis.
Gab es denn für dich auf der Bühne, unabhängig, wer das Publikum ist, ob Autos oder richtige Menschen, Vorfälle nach dem Erlebnis, Pleitenpech und Pannen, wo du sagst, in der Situation war es irgendwie doof, aber es ist trotzdem irgendwie eine Geschichte wert, darüber zu erzählen. Und ich habe sogar vielleicht daraus was gelernt, wie ich in Zukunft mit dieser oder einer anderen Situation besser umgehe.
Ja gut, da gibt es natürlich Verschiedenes. Du erlebst viele schlimme Situationen, wenn du auf eine Bühne gehst. Die schlimmsten sind normalerweise immer bei sogenannten Gala-Veranstaltungen, also so Firmenveranstaltungen, die total unterschiedlich sein können. Ich habe schon wahnsinnig tolle Firmenveranstaltungen erlebt, mit einem super Publikum, die da auch mitgemacht haben und dabei waren. Aber ich habe auch schon das Gegenteil erlebt. Das Interessante ist, das sind ja diese Vorstellungen, wo das Publikum nicht freiwillig für dich da ist. Also normalerweise, wenn ich im Theater spiele, kaufen sich Leute eine Karte und wollen mich jetzt prinzipiell erstmal sehen. Aber wenn du auf eine Firmenveranstaltung...
Denn man wird dahin mitgeschleppt.
Es sei denn, man wird mitgeschleppt. Die hast du auch, aber das sind ja dann nicht alle. Aber bei einer Firmenveranstaltung ist es ja im Prinzip so, die müssen dich nach dem Dessert auch noch fressen. Und da ist halt die Frage, wollen die das? Oder sind die schon satt? Dann ist es natürlich für mich immer die Aufgabe, die dann trotzdem zu holen. Und das wird dann aber auch manchmal durch den Aufbau der Veranstaltung erschwert, unnötig erschwert. Also für mich absoluter Horror sind zum Beispiel zwischen mir und Publikum 50 Meter Tanzfläche. Das habe ich schon ganz oft erlebt, dass du rausgehst und der erste Tisch, auch runde Tische, auch immer schon ganz schwierig. Und wenn diese runden Tische dann noch 50 Meter entfernt stehen, wie sollst du da buchstäblich Kontakte aufbauen? Das ist schier unmöglich. Und so ein Auftritt kann dann auch mal für beide Seiten, das sage ich ganz klar, also sowohl für Publikum als auch für den, der auf der Bühne steht, schon echt ein Kraftakt werden. Und insofern bin ich immer dankbar für Veranstalter, die sich bewusst machen, wen habe ich mir jetzt eingekauft und was braucht er? Und wie muss ich ihn inszenieren, damit er für mein Publikum super funktioniert? Und das finde ich immer, dann lebe ich auch oft. Also auch das gibt es. Und deswegen würde ich da auch gar nicht alle Veranstalter, die sowas machen, über einen Kamm scheren. Aber das würde ich allen, die mal überlegen, eine Firmenveranstaltung zu machen und sich einen Künstler, wie auch immer, ob das Musiker sind oder ob das ein Stand-up-Comedian ist oder was auch immer, die die einladen. Man muss überlegen, das kommt mir ja selber auch zugute als Veranstalter. Wie muss ich den inszenieren? Welche Gegebenheiten muss ich dem bieten, dass der optimal funktioniert? Und da bist du manchmal, fährst du echt nach Hause und bist erstmal gefrustet und weinst in dein Hotelzimmerkissen.
Weißt du, noch alleine, das ist ja das Schlimme dann, ne?
Ja, natürlich, klar, das ist ja.
Wenn dann Leute irgendwie satt sind und konnten sich gerade noch die Mousse au Chocolat irgendwie reinschaufeln und wollen eigentlich nichts mehr machen und wollen sich nicht mehr umdrehen, um dich zu sehen oder schaffen das gerade noch, kommt dann nicht so das Kämpferherz auch zum Vorschein und sagt, da gibt es Leute, die wollen nicht, aber die hole ich mir jetzt?
Ja, selbstverständlich. Also das ist bei mir sehr, sehr ausgeprägt. Sogar, muss ich sagen, ein bisschen zu ausgeprägt. Es gibt ja die Schlachten, die sind verloren und man kämpft trotzdem weiter. Und das geht dann so ein bisschen an die Substanz. Die habe ich zum Glück nicht oft, aber auch das gab es schon. Also ich kämpfe tatsächlich wirklich um jedes Publikum. Das ist wirklich so. Egal, ob das jetzt im Theater live ist. Du hast ja auch da manchmal Veranstaltungen, die ein bisschen anders laufen. Die Temperatur eines jeden Publikums ist eine andere. Und ich versuche dann wirklich alle zu kriegen. Ich habe ja auch eine ganz schlechte Eigenschaft eigentlich für einen Bühnenkünstler. Ein Saal voller Menschen, die eigentlich wohlwollend schauen. Und ich sehe den einen, der das nicht tut. Ich sehe immer genau den, der irgendwie eine Fresse zieht. Und der fällt mir dann immer wieder ins Auge. Und mittlerweile mache ich es ja so, also es seit schon ein paar Jahren. Ich spiele ja solche Dinge dann immer offensiv und ich spreche das dann durchaus auch an. Also wer mit einem schlecht gelaunten Gesicht bei mir in der Vorstellung sitzt, muss damit rechnen, dass ich mit ihm in den Dialog trete und wir aufarbeiten, was denn schiefgelaufen ist, dass er jetzt so da sitzt.
Kommt denn da ein Dialog zustande oder ist es dann bei den Leuten, die dann so kriegsgrimmig sind, so, dass die sagen, nö?
Auch das gibt es. Also du hast natürlich so ein bisschen so mittlerweile so deine Herangehensweise, sage ich mal. Und natürlich gehe ich auch immer auf die Situation an, wie reagiert jemand. Das mag ich ja auch. Also ich liebe es ja auch, wenn was Unerwartetes passiert. Also wenn da jetzt dann sozusagen Gegenworte kommen, dann ist das für mich natürlich erstmal super, weil ich das dann verarbeiten kann. Und sowas macht ja auch für mich einen Auftritt spannend, wenn Dinge passieren, die so vorher nicht geplant waren. Und es gibt aber auch die, die dann beleidigt sind, die komplett abschalten. Wobei ich, und das muss ich sagen, eigentlich echt netter bin. Also da gibt's Kollegen von mir, die das Publikum richtig runtersauen oder Menschen aus dem Publikum richtig mal runtersauen. Bei mir, ich habe so eine Regel, soll keiner irgendwie sterben. Also,
das ist immer großzügig und nett von dir, muss man ja schon sagen.
Ja, also, nein, sterben genau, also das klingt jetzt erstmal komisch. Ja, das ist schon mal gut, wenn keiner stirbt. Nein, nicht vor dem Publikum, Gesellschaft, den Tod in der Gruppe sterben. Das meine ich damit. Ja,
um Gottes Willen. Ich hab's verstanden, aber das musste ich jetzt natürlich aufnehmen, das war ja klar.
Das ist natürlich ein schöner Satz. Tobias Mann, Doppelpunkt. Bei mir soll keiner sterben.
Nee, bei mir ist diesmal niemand gestorben.
Nein, weil ich finde, das ist auch dann irgendwo, hast du natürlich eine Position, die auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Du kannst nicht einen da unten runtersauen, dass er nur noch mit geneigtem Haupt aus diesem Saal rausgehen kann. Das ist falsch.
Wie gehst du denn mit Leuten um, die vielleicht in der ersten oder zweiten Reihe sitzen und denen mitten während deines Auftritts einfällt, sie müssten jetzt mal auf die Pipi-Box?
Auch das spreche ich an. Wenn jemand in der ersten Reihe aufsteht und geht und das dann auch noch manchmal sehr auffällig macht, ja, dann nutze ich das schon zu einem gemeinsamen, heiteren Moment, den wir alle im Saal haben. Also das, ich finde, das gehört auch ein Stück weit dazu, weil ich glaube auch, dass sowas einen Abend erst richtig gut macht, wenn das Publikum spürt, dass der Künstler auf der Bühne den Saal auch wahrnimmt. Also dass nicht der einer vorne steht, der einfach seinen Text abspult, sondern dass jemand dasteht, der mitkriegt, was da passiert. Deswegen, also es kann auch durchaus mal sein, dass wenn jemand aussieht wie George Clooney im Publikum oder sowas, dass ich das dann irgendwie anspreche. Mensch, George, heute du hier oder so.
Und das wäre ja noch eine nette Attribution, nicht wahr? Aber es kann ja auch Dinge geben, das könnte man ja auch ins Gegenteil verkehren.
Ja gut, nein, manches verklare ich mir dann schon. Aber wenn sich irgendwas anbietet oder auch ein Zwischenruf, bei manchen bricht es ja dann mal raus und dann sagen sie was. Auch da gehe ich drauf ein, weil ich glaube, dass das wichtig ist für die Leute, dass sie hinterher sagen, jo, da war keine Wand zwischen uns und dem Künstler, sondern der hat schon mitgekriegt, wie wir drauf sind. Und in dem Moment, wo du verstehst als Publikum, ja, der nimmt uns wahr, bist du vielleicht auch mehr dabei, weil du irgendwie weißt, ich kann mich jetzt hier nicht fernsehmäßig zurücklehnen und da wird einfach was abgespielt, sondern ich bin Teil. Ich bin Teil dieser Veranstaltung. Und das willst du ja. Das ist irgendwo ein Gemeinschaftserlebnis.
Wie gehst du mit Lampenfieber um oder gibt es das nicht mehr in deiner Welt? Oder gibt es das jetzt wieder?
Ich bin leider unheilbar an Lampenfieber erkrankt und das seit Beginn meiner Tätigkeit auf der Bühne. Das ist auch teilweise echt schlimm.
Was heißt das?
Also das Schlimmste sind für mich die 3 bis 5 Minuten, bevor es losgeht. Die sind, je nach Verfassung und Abend, sind die Hölle. Also da laufe ich dann wirklich hinter der Bühne auch so die Kuhlen in den Boden. Und das geht dann manchmal so weit, dass ich mich auch wirklich frage, warum tust du dir das an? Tobi, warum tust du dir das an? Und dann gehe ich aber raus, das Bühnenlicht geht an und ich mache so meine ersten 2, 3 Sätze und dann weiß ich warum. Dann weiß ich, warum ich mir das antue, weil das dann wie weggeblasen ist. Also das ist dann, als ob es nie da gewesen wäre. Es ist ganz kurios. Aber es ist immer dieses extrem krasse Lampenfieber kurz vorher. Und da habe ich mich auch schon mit alten Hasen aus der Branche unterhalten, zahlreich, und die sagen, wenn du das hast, hast du das. Es gibt auch viele, die das wirklich haben, also von denen du es nicht glauben würdest. Wo ich dann auch immer wieder ein Stück weit froh bin, dass ich nicht der Einzige bin. Ja, der einzige Idiot, der auf der Bühne steht, beruflich und mit Lampenfieber zu kämpfen hat. Ich habe es mittlerweile angenommen, das war auch der Rat, den ein älterer Kollege mir gegeben hat. Tobi, du musst es akzeptieren, musst es hinnehmen und musst es einfach einbauen in dein Ritual. Und seitdem versuche ich einfach, das Lampenfieber positiv zu sehen, weil es mir natürlich auch, und das darf man ja auch nicht verheimlichen, das Adrenalin und im Prinzip auch die Energie gibt, dann raus auf die Bühne zu gehen und dann eben eine energetische Darbietung zu machen.
Hattest du mal so einen richtigen Blackout auf der Bühne im Sinne von, scheiße, ich komme nicht auf den nächsten Satz?
Hatte ich, da war ich echt sehr angeschlagen, da war ich kränklich gewesen, aber leicht gefiebert. Und wie das so ist, schleppt man sich dann halt doch als Zirkuspferdchen dann doch auf die Bühne. Und das ist dann manchmal keine gute Idee, weil du dann so mit deinem Körper beschäftigt bist und so damit beschäftigt bist, die Vitalfunktionen aufrechtzuerhalten. Egal wie gut du den Text kannst, irgendwann ist er weg. Und das war tatsächlich mal so gewesen, weiß ich noch, war ich in München gewesen. Und da hatte ich das, wo ich wirklich den Leuten gesagt habe, wir müssen jetzt eine Pause machen, außerplanmäßig, weil ich gerade echt ein bisschen mit dem Kreislauf zu tun habe und mir es nicht so gut geht. Und natürlich wird das erstmal als Scherz empfunden. Ja, da wurde erst noch ranzig. Gehört zum Programm, was der jetzt macht. Das ist interessant. Mal gucken, worauf er hinaus will. Ja, das ist dieses Kabarett. Und jetzt kommt er gleich mit irgendwas und dann sagt ich, nee, das ist jetzt kein Kabarett, das ist jetzt wirklich bitterer Ernst. Und dann habe ich den Abend aber tatsächlich noch durchgezogen. Also ich habe mich da mal hingelegt, dann ging das weiter. Aber auf jeden Fall zeigte das eben auch auf, dass irgendwo eine Grenze ist. Auch das interessant zu erfahren und wichtig ab und an zu wissen, dass der Körper relativ eindeutige Zeichen gibt, wann es nicht mehr geht.
Tobias Mann ist keine Maschine. Erstaunlich.
Nein, nein.
Das ist also doch gut.
Aber wer ist das schon? Wer ist das schon außer Friedrich Merz? Weiß ich nicht. Und der wahrscheinlich auch nicht.
Nur im Flugzeug wahrscheinlich. Letzte Frage. Wie kommst du auf Ideen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ein Sammler. Also ich sammle Ideen, wo ich sie finde, wo sie mir gerade in den Kopf stürzen und schreibe die dann auf, entweder digital in meinem Computer, auf dem Zettel, in Notizbücher, Bücher, Plural tatsächlich, ich habe mehrere. Und man merkt schon, wer ein bisschen einen Hang zur Ordnung hat, dem haben sich jetzt schon die Fußzehen hochgekrempelt, weil der sagt, das geht doch nicht, wie soll das funktionieren? Und die Antwort ist, es funktioniert doch nicht. Also ich habe immer großes Chaos dann, finde manchmal Zettel mit Worten drauf, wo eine Idee dahinter steckte, die mir aber entfallen ist. Dann ist dann ein Zettel, da steht drauf, Leberwurst, Luftballon, Hundebaby.
Und könnte auch eine Einkaufsliste sein.
Ja, könnte auch, entweder das, oder wobei ich sehr selten Hundebabys kaufe. Wobei gerade letzte Woche, nein, Quatsch. Und dann entsteht aber manchmal aus diesem Chaos auf diesem Zettel dann noch eine neue Nummer, obwohl die irgendwie nichts mit der alten Idee zu tun hatte, die ich gar nicht mehr kenne. Und so entsteht viel, aber das Allermeiste entsteht aus einem Anliegen heraus. Also das klingt jetzt ein bisschen kalenderspruchmäßig, aber oftmals ist es so, dass aus einer persönlichen Betroffenheit heraus Dinge, die mich aufregen, Dinge, die mich freuen, Sachen, die ich gelesen habe, wenn zum Beispiel Friedrich Merz wieder irgendwas erzählt hat, über den kann ich mich auch immer trefflich aufregen. Und dann verarbeite ich das. Dann überlege ich mir, okay, da muss ich jetzt meinem Unmut irgendwie Luft machen. Und was hat er gesagt? Was stört mich daran? Was ist, finde ich daran falsch? Okay, dann habe ich das. Das ist so meine Basis. Und da mache ich dann, da fängt dann eigentlich meine Arbeit als Satiriker erst an, weil dann gilt es, das satirisch im Prinzip rüberzubringen. Und so entstehen dann sehr viele, wenn nicht die meisten Nummern.
Aber dann hast du ja wenigstens in dieser Phase, in dieser ersten Phase, ein relativ einfaches Leben, weil du musst dir ja nur die Tweets von Donald Trump anschauen.
Ja, wobei Donald Trump uns Satirikern das Leben schwer gemacht hat, weil Satire soll ja die Realität überspitzen, soll einen draufsetzen.
Okay.
War das so bei Trump, dass du auf der Bühne standst und hast erzählt, stell mal vor, der Trump würde, und dann, dass er, oh, hat er ja. Oh, weil auf einmal nichts mehr unmöglich war. Weil der so drüber war, dass er ein Stück weit die Satire kaputt gemacht hat. Das hast du ja auch in Amerika ein bisschen gesehen, die sich ja alle an Trump abgearbeitet haben. Natürlich völlig zu Recht. Nur er ist halt so drüber gewesen. So ein bisschen wie der komische Onkel auf der Familienfeier. Ja, der nach dem dritten Schnaps auf dem Tisch steht, ohne Hose, und alle dann irgendwann sagen, naja, so ist er halt. Ja, aber man sieht seinen Penis. Ah ja, so ist er halt. Ja, so. Also man hat so ein Schulterzucken dann irgendwann entwickelt. Diesen ganzen Wahnsinn, der da passiert ist gegenüber. Was natürlich auch wieder falsch und tragisch ist, weil es natürlich auch, man muss kritisch bleiben und muss das hinterfragen. Aber das war, glaube ich, Teil dieses Prinzips Trump, so drüber zu sein, dass du nichts mehr für ausgeschlossen gehalten.
Ja, also da ist man doch ganz froh, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, wo das nicht so passieren kann. Ich meine, das mit dem Penis zeigen eh nicht, aber trotz alledem mal wirklich. Ne?
Ja, aber Merkel ist ja auch auf der komödiantischen Ebene, da habe ich ganz oft drüber nachgedacht, ein ganz interessantes Phänomen, weil sie ja erstmal sehr sachlich wirkt, Physikerin eben, jetzt nicht viel Emotion zeigt, und sie aber ganz spannend in Sachen Humor agiert. Also von Merkel erwartest du ja nicht, dass sie irgendwie 5 bis 10 Lieblingswitze einfach mal so parat hat.
Ich erwarte niemand, noch nicht mal 1 bis 3 Lieblingswitze, ehrlicherweise.
Aber ab und an lässt sie dann doch mal einen Spruch raus, sei es in der Bundespressekonferenz oder bei irgendeinem Empfang oder was, der humorvoll ist. Und wo dann der ganze Saal total überrascht ist, dass sie jetzt sowas sagt, wo du eben auch siehst, wie sich über Humor, und wenn er so dosiert ist wie bei ihr, die nicht dafür bekannt ist, lustig zu sein, musst du gar nicht so furchtbar viel machen und dann auf einmal so eine ganz andere Stimmung im Saal ist. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Da hat sie mal auf der Cebit gesprochen zum Beispiel und hat irgendwas Technisches erklären wollen. Und das war falsch, was sie da erklärt hat. Und sie hat sich aber mit einer gewissen Selbstironie aus dieser Situation wieder rausgeholt. Und das finde ich immer ganz bemerkenswert, wenn es solche Menschen gibt. Ja, das können auch, das sind so immer so Autoritätspersonen, sage ich mal, Politiker, Lehrer, Professoren oder so, von denen du nicht per se erwartest, dass sie lustig sind. Wenn die dann doch mal einen raushauen, hat das dann sehr, sehr viel mehr Punch und ist dann sehr viel effektvoller, als wenn du jemanden triffst, von dem du erwartest, dass der lustig ist.
Bei Angela Merkel fand ich das mal total lustig, auch wenn das ungewollt war von ihr, als sie im Skiurlaub auf Langlaufskiern gezeigt wurde, wo man gesehen hat, so richtig Profi ist sie darin nicht.
Nein, hat er noch, Steffen Seibert hat auch irgendwie in der Bundespressekonferenz daraufhin gesagt, dass sie normalerweise nicht sehr schnell fährt oder irgendwie so. Ja, also genau. Auch da, wie gesagt, das ist aber auch grundsätzlich eine Erfahrung, die ich auch als Bühnenkomiker gemacht habe. Ich finde auch, wenn du professioneller Satiriker bist, wenn du professioneller Komiker bist, darfst du eine gewisse Selbstironie nicht verlieren. Du merkst, egal wer das ist, wenn du jemanden triffst im echten Leben oder auf einer Bühne und du merkst, der nimmt sich selber furchtbar ernst. Und so ernst, dass er wirklich sich selber in keinster Weise irgendwie, also keine Selbstironie besitzt, dann ist das auch irgendwie unsympathisch. Und deswegen, ich hau mich auch selbst in die Pfanne. Das ist also in meinem Programm auch regelmäßig mein eigener Wahnsinn, den ich so im Alltag an den Tag lege, meine eigenen seltsamen Anwandlungen, die ich manchmal habe, die zerre ich ganz gnadenlos auf die Bühne. Was weiß ich, wieder mal in der Facebook-Videoschleife hängen geblieben bei Hundevideos. Weißt du, willst vorm Schlafen gehen noch mal kurz ein Hundevideo gucken und dann um 3 Uhr nachts denkst du dir, was machst du hier? Guckst gerade ein Video mit einem Lama, das ein Hundebaby auf der Nase jongliert oder sowas, weil du immer weitergetragen wirst. Also wie ich selber reingesogen werde in sowas, der ich eigentlich besser wissen müsste. Ja, Schlaf ist wichtig, ich bin nicht mehr der Jüngste. Was machst du hier? Bis 3 Uhr irgendwelche Facebook-Videos gucken. Aber solche Dinge einfach auch zugeben, offensiv spielen, das habe ich immer gemacht und das finde ich sehr charmant, wenn ich jemanden treffe, der diese Fähigkeit hat, selbstironisch zu sein, weil ich das wichtig finde.
Tobias, ich danke mich für das spannende und unterhaltsame Interview mit Ihnen.
Ich danke dir.
Vielen Dank, schönen Nachmittag.
Bis dann, gell?
Ciao, ciao, ciao. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.